Geht Ihnen das auch so, dass Sie immer wieder das Gefühl haben, dass Bibelstellen für alles und nichts oder jenes oder dieses einfach so bemüht werden? Bibelstellen aus der Schrift werden bemüht. Herodes fragt die hohen Priester und Schriftgelehrten, wo denn der neue König geboren werden soll. Und sie zitieren aus der Schrift, dem Alten oder Ersten Testament, dem Wort Gottes aus dem Propheten Micha. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Bibelstellen wurden nicht nur damals, sondern werden heute und auch morgen und in Zukunft immer wieder bemüht werden. Wenn es um Politik geht und um die Frage, welche denn vielleicht die richtige ist. Und Bibelstellen, so habe ich es bei der Vorbereitung unserer Predigtreihe erleben und erfahren dürfen, werden sogar dann bemüht, wenn es darum geht, zu begründen, warum es denn als Christ oder Christin geboten ist, Vegetarierin oder Vegetarier zu sein. Die Schwierigkeit ist doch nur, dass ich bei all diesen Bemühungen problemlos ja jeweils auch das biblisch begründete Gegenteil als Bibelstelle in der Bibel finden lässt. Und das ist vielleicht genau das Dilemma, vor dem wir vielleicht auch als evangelische Christinnen und Christen stehen. Mit der Bibel kann man ja auch in den Krieg ziehen oder sich für den Frieden engagieren. Schon Zwingli hat in einer Predigt von 1522 Folgendes gesagt: Denn sieh, das ist der Hauptfehler, wenn man seine Meinung mit der Schrift, der Bibelstelle, bekräftigen will und sein eigenes Vorurteil zur Schrift bringt, also seine eigene Meinung. Sobald dann irgendein Wort in der Bibel steht, das wir auf unsere Meinung beziehen können, auch wenn es gar nicht dahin passt, so benutzen wir es trotzdem und wollen so die Schrift zwingen, dass sie aussagt, was wir nämlich hineinlesen. Wir haben gewöhnlich unsere Meinung und unser Vorurteil schon zur Hand, ganz so, wie wenn einer, der mit der Axt in der Hand seinen Nachbarn um etwas bittet, was so viel heißt wie: Tust du es nicht, so wird die Axt dich zwingen. So gehen wir an die Schrift heran. Mit der Berufung auf die Bibel kann man Menschen ausgrenzen. Wenn man nämlich die Texte der Bibel unabhängig von der Zeit betrachtet, in der sie entstanden sind, oder wie es Lessing in der Aufklärung deutlich nannte, den garstigen Graben der Geschichte, man könnte heute auch sagen der Kulturen, nämlich die Bibel oder Bibelstellen eins zu eins auf heutige Fragen anwendet. Die Bibel ist ja nicht Betty Bossi, wo drin steht, wie lange und wie gut oder was ich brauche, um ein gelingendes Gericht zu kochen. Sie ist kein Rezeptbuch für unsere heutigen Fragen und der Suche nach Antworten. Mit der Bibel kann auf der anderen Seite aber auch Türen geöffnet werden. Nächstenliebe gelebt, Gastfreundschaft gepflegt werden. Mit der gleichen Bibel, den gleichen Texten, das kennen wir doch alle selbst, können Menschen zu völlig unterschiedlichen Schlüssen und Antworten kommen, wenn man nämlich nur den einzelnen Bibelstellen ohne die anderen Texte der ganzen Schrift berücksichtigt. Und vielleicht ist es auch genau das Dilemma, was wir so oft beklagen. Würde doch einer einmal sagen, was wir zu tun und zu lassen hätten, was denn richtig oder falsch ist. Für uns evangelische Christinnen und Christen gibt es eben niemanden, der uns sagt oder vorschreibt, was denn jetzt und wie etwas zu glauben ist. Was gelehrt, so sagt es die Reformation, gepredigt, aber vor allen Dingen gelebt wird im Alltag, soll im Einklang mit der Bibel stehen. Und weiter darauf zu achten, ist die Aufgabe jedes und jeder Mitglied der Gemeinde. Also auf uns kommt es an. Ein vielleicht allzu hoher Anspruch. Die Reformatoren haben in ihrer Zeit die Bibel wieder neu entdeckt, neu schätzen gelernt, haben sie zum Zentrum ihrer Arbeit gemacht. Sie ist Richtschnur für Handeln und Gestalt auch der Kirche. Und die Kritik ging vor allen Dingen gegen die Konzilien und den Papst, das katholische Lehramt und die Dogmatik, die nämlich festgeschrieben haben, wie welcher biblischer Text denn wirklich nun zu lesen sei. Aber so hat die Reformation schon gerade gezeigt, wenn man sagt, allein die Schrift und nicht eine Bibelstelle, sondern das Ganze vom Anfang bis zum Ende der Bibel soll Richtschnur auch des Alltags für dich und für mich zu sein, dann merkt man schon sehr schnell, dass es zu großen Konflikten innerhalb auch der Reformation kam. Nämlich der Konflikt um die Deutungsmacht, wer hat denn nun recht und legt die Bibel denn nun richtig aus? Vom linken Flügel der Reformation, zum Beispiel den Täufern, sola scriptura, Jesus hat nie jemanden getauft und nirgendwo steht in der Bibel, dass Kinder getauft werden. Die Bilderstürmer und Stürmerinnen, die es ganz genau nehmen wollten mit dem Bilderverbot, den Bauern, dem Aufstand des gemeinen Mannes, ja, wenn sola scriptura allein die Schrift, da steht doch auch Gerechtigkeit und ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrängen, dann bitte auch Gerechtigkeit für die Armen. Die Reformierten und Lutheraner, die sich über ein einziges biblisches Wort in den Einsetzungsworten im Abendmahl bis 1973 gestritten haben und sich nicht gegenseitig zum Abendmahl zugelassen haben, allein die Schrift. Die, die dazwischen standen und vermittelt haben, wie Martin Buzer in Straßburg und natürlich die römisch-katholische Auslegung niedergelegt in Dogmen und Lehrsätzen. Allein die Schrift, so hat es Martin Luther zum ersten Mal 1520 gegen den Papst geschrieben. Es ist ein unveränderlicher Grundsatz unserer Kirche, denn es geht um die zentrale Frage, wer legt eigentlich die Bibel, das Wort Gottes, die Schrift, richtig aus, recht aus? Wer darf das eigentlich? Und die Reformation sagt, jeder und jede legt die Schrift recht aus. Und sie gehen sogar noch weiter und sagen, die Bibel legt sich selber aus. Da braucht es niemanden, der mir das erklären muss. Wenn ich die Bibel lese, kommentiert sich die Bibel gegenseitig. Und du sollst nicht eine einzelne Stelle herauspflücken. Die gehen so weit, die Reformatoren, und sagen, sie ist so klar und deutlich, und wir haben die Hoffnung auf den Heiligen Geist, dass er uns unterstützt beim Lesen der Bibel. Luther hat es einmal so gesagt: Entscheidend ist beim Verständnis der Bibel, was Christum treibet. Was Christum treibet. Was treibt denn Christum in meinem Leben, in meinem Lesen der Bibel? Was ist denn mein Verständnis, was Christum treibet, was die Botschaft, das Evangelium, dass du so sein darfst, wie du bist, angenommen und dass das für jeden Menschen gilt? Lesen wir so die Bibel? Und das heißt aber auch, sagen die Reformatoren, es gibt weniger wichtige Texte, obwohl sie zur Bibel gehören, aber auch wichtige und zentrale Texte, die vielleicht kulturell sind, das wussten die Reformatoren damals schon, 500 Jahre, eine Bibel, die lange kulturelle Tradition hat, gewisse Sachen lassen sich nicht mehr umsetzen, nicht eins zu eins. Und ein weiterer entscheidender Punkt ist, wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an Christus, der uns in der Bibel begegnet. Und ein letzter Punkt, Christsein geht nicht ohne Bibel. Woher soll ich denn wissen, wer oder was Gott ist, wenn er mir nicht durch das Wort oder die Begegnung von anderen, die von dem Wort ergriffen sind, die vielleicht auch von Christum getrieben sind, begegnet? Luther hat es so formuliert, in seiner Vorrede als Einleitung zu seiner Bibelübersetzung schreibt er: Das Evangelium ist die gute Botschaft, die gute Mär, eine gute Nachricht, von dem man singt, sagt und fröhlich ist. Auch das ist der rechte Prüfstein, alle Bücher zu beurteilen, zu sehen, ob sie Christum treiben oder nicht. Christum treiben heißt Menschen fröhlich machen und nicht unterdrücken mit Bibelstellen. Frauenordination hat die Reformation nicht eingeführt, ist aber eine Folge der Reformation und des Sola Scriptura. Künstliche Befruchtung, Gentechnik, Hirnforschung, das kommt alles nicht in der Bibel vor. Aber wir finden Polygamie und die Todesstrafe sogar beim Holzsammeln am Sonntag oder dem Sabbat. Etwas ist doch deshalb nicht erlaubt oder deswegen verboten, weil es in der Bibel vorkommt, in der Schrift, oder eben nicht vorkommt. Sondern die Frage lautet doch, wie kommt in einer heutigen Frage und Antwort das zum Tragen, was Christum treibet? Die Reformatoren hatten eine starke Mitte. Allein Christus, das, was Christum treibet, und allein die Schrift. Aber das eine ist ohne das andere gar nicht zu haben. Und eine Kirche, die sich evangelisch nennt, sozusagen den Evangeliums- oder Schriftbezug, das, was fröhlich macht, zu ihrem Markenzeichen macht, darf sich doch wohl auch selbstbewusst auf die Schrift berufen. Zwingli sprach nicht davon, was Christum treibet. Er hatte ein anderes Bild. In der gleichen Predigt, die ich am Anfang erwähnt habe, vergleicht Zwingli das Wort Gottes, die Schrift, das Sola Scriptura, mit einem kräftigen Wein. Das Wort Gottes ist wie ein guter, starker Wein. Der ist schmackhaft, macht fröhlich, stärkt einen und erwärmt das Blut. So sagt es Zwingli in seiner Predigt. Und das wissen wir alle, die wir einen guten Wein zu schätzen wissen. Ein gehaltvoller Wein entfaltet sein Bouquet nicht immer mit dem ersten Schluck. Er öffnet sich häufig nach und nach. Er hat verschiedene Facetten und Tiefgang. Er kann durchaus schmeicheln. Manchmal hat er aber auch etwas Herbes und Schroffes. Und über einen Wein oder die einzelnen Geschmack oder Geschmäcker lässt sich streiten und stundenlang philosophieren. Aber eigentlich bringt es doch herzlich wenig, wenn man ihn nicht trinkt oder zumindest mal probiert, wenn man ihn nicht verinnerlicht. Gottes Wort ist wie ein kräftiger Wein. Man muss ihn trinken und muss davon kosten. Die Schrift ist doch als Ganzes, nicht eine einzelne Bibelstelle zu irgendeinem Thema, ein Wort, so wie es der Psalm sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, was uns Menschen berührt, ergreifen kann, sodass wir fröhlich werden, getröstet, erfreut, erneuert, wie ein kräftiger Wein. Und es geht um den Dialog, das Gespräch. Aber das geht nur, wenn ich auch wirklich bereit bin, zuzuhören. Wenn ich nämlich der Schrift wie so oft zu vorschnell ins Wort falle, wenn ich nicht der Meinung bin, ich wisse ja sowieso schon, was da drin steht. Ich wisse ja oder weiß schon, was kommt. Ich brauche den Deckel gar nicht öffnen von dem Buch. Ein Dialog, ein Gespräch kann doch nur entstehen. Ein Dialog und Gespräch über diesen Wein oder das, was Christum auch in meinem Leben treibet. Wenn ich bereit bin, meine Ansicht und meine Sichtweise ein Stück weit hinterfragen zu lassen. Die Schrift ist manchmal sperrig. Und häufig, ganz häufig ist auch sie mir fremd. Aber ein wahrer Dialog muss und darf das aushalten können. Aber was hieße das denn, wenn wir abstinent leben würden, ohne den guten Wein zu probieren, immer wieder oder auch mal zu prüfen, was denn Christum treibe? Dann sagen wir vielleicht nur noch das, was sich auch wirklich beweisen lässt. Dann riskieren wir vielleicht auch nichts mehr. Dann räumen wir dem Faktischen, das was ist, alle Macht ein. Dann sind wir vielleicht gefangen oder bleiben in einem eigenen Saft gefangen. Und es wäre doch auch eine Abstinenz von Texten, Bildern, Liedern und Gedichten und letztlich doch auch ohne das fröhlich machende und aufbauende Wort Gottes, die mich beleben und bewegen wollen, jeden Tag neu, die mich trösten und die Gerechtigkeit einfordern. Gestern, heute und ganz gewiss morgen. Amen.